Zum Abschluss von dem Jahr habe ich noch mal ein Kapitel aus dem Johannes, wo ich predigen will. Ich merke gerade, dass ich ein bisschen auf den Kabel rumstehe, ist vielleicht nicht so gesund. Aber ich tue die ein bisschen vielleicht da hinten. Und ich merke, ich muss relativ weit hinstehen, damit ich noch im Licht bin, dass ihr mich seht. Das sind so kleine, ganz wichtige Infos, gell, Sabi? Johannes ist ja ein spannendes Evangelium. Vielleicht hast du es auch schon mal gelesen, mal ein bisschen genau studiert. Ich liebe das Evangelium. Es ist das Evangelium vom Lieblingsjünger von Jesus. Und wir haben eigentlich schon 4 Kapitel in diesem Jahr mal gehört. Und ich werde noch ganz kurz einfach so die Hauptaussagen rausnehmen aus diesen 4 Kapiteln. Im ersten Kapitel von Johannes macht er klar, hey, look, Jesus ist Gott. Jesus ist Sohn Gottes, er ist schon gewesen und alles ist durch ihn geschaffen, für ihn geschaffen, zu ihm geschaffen. Er ist Gott in einer Einheit mit dem Vater und dem Heiligen Geist. Im Johannes Kapitel 2, dort ist ihm wichtig, dass er uns mitteilt, look, das erste Wunder ist ein Reinigungswunder. Oder? Er tut eigentlich in diesen Reinigungsbehälter Wasser in Wein verwandeln. Und jeder trinkt dann das, also als Bildnis dafür. Hey, look, jeder von uns braucht eine innere Reinigung. Im Johannes Kapitel 3 erklärt er jetzt seinen Jüngern und auch einem führenden Israelit, wie dass man Teil vom neuen Reich werden kann. Und zwar muss man hineingeboren werden. Es braucht eine Wiedergeburt. Das ist das eigentlich so der Hauptpunkt von dem Kapitel. Im Kapitel 4 kommt er dann zu der Frau am Brunnen und macht das ganz praktisch. Er zeigt Gott seinen Jüngern, wie jetzt jemand vom Unglauben zum Glauben geführt wird. Wie jetzt jemand, der ihn gar nicht kennt, an sein Herz geführt wird. Die Frau am Brunnen kehrt um und führt noch ganz viele andere auch zum Glauben. Oder? Dort geht er darauf ein, dass egal wo du bist, wenn du an Jesus glaubst, kommt der Geist Gottes und du wirst im Geist können arbeiten, in der Wahrheit arbeiten. Du bist verbunden im Geist. Und etwas, wo ich nicht so darauf eingegangen bin im Kapitel 4, ist, er kommt dann zu einem königlichen Beamten kommt zu ihm oder einem Boten und sagt, hey, mein Sohn ist krank. Und Jesus heilt den Sohn über Raum, über Distanz. Er sagt einfach, geh heim, er ist gesund. Und der königliche Beamte geht heim, sein Sohn ist gesund. Er ist genau zu der Zeit gesund worden, wo Jesus ihn zurückgeschickt hat. Und dann sehen wir, dass Jesus uns möchte zur Umkehr begleiten. Oder? Ich mag mich erinnern, die Frau am Brunnen, die ein Sündungsleben gelebt hat, das Leben abgekehrt von Gott, hat er umkehren lassen. Und das Nächste, was er macht, ist, er heilt jemanden. Da sehen wir ein bisschen, für was dass Jesus auf die Welt gekommen ist. Nämlich, um uns von der Sünde abkehren und uns gesund machen. Und jetzt kommen wir ins Kapitel 5. Vor allem in die erste Story. Das Kapitel 5 ist ein bisschen länger, aber ich werde vor allem den ersten Teil, die ersten 15, 16 Vers genauer anschauen. Und dann schauen wir uns in einem Video, was da passiert.
Willst du gesund werden?
Herr, ich habe keinen Menschen, der mich, sobald das Wasser aufwallt, in den Teich trägt. Während ich mich hinschleppe, steigt schon ein anderer vor mir hinein.
Steh auf. Nimm deine Bahre und geh.
Es ist heute Sabbat. Es ist gegen das Gesetz, deine Bahre zu tragen.
Der Mann, der mich gesund gemacht hat, sagte zu mir, nimm deine Bahre und geh.
Wer ist das denn, der zu dir gesagt hat, nimm deine Bahre und geh?
Das ist die Geschichte von dem Mann am See Bethesda. Das ist noch interessant. Das ist der Ort der 5-Säulen-Halle. Und wenn man jetzt so ein bisschen die Größe in dem Video anschaut, dann siehst du den Teich. Der ist wahrscheinlich nicht riesengroß. Man hat archäologisch nachweisen können, dass der wirklich dort gibt, den Teich oder gegeben hat. Und die Säulenhalle, man hat da auch verschiedene Sachen gefunden, die beweisen, dass die Geschichte an dem Teich wirklich so stattfinden konnte. Die 5-Säulen-Halle musst du dir aber etwa vorstellen, die sind etwa 5000 Quadratmeter gross. 5000 Quadratmeter ist also eine relativ grosse Fläche. Und ja, wenn wir jetzt den Raum nehmen, was ist der etwa? 400 Quadratmeter. Also der ist gut 12 mal 13 mal grösser, der Ort, oder? Und überall sind dort Menschen gewesen. Warum sind dort Menschen gewesen? Man hat eigentlich geglaubt, dass das Wasser immer mal wieder von einem Engel Gottes berührt wird. Und der, der als erstes im Wasser ist, von dem Teich, wird geheilt. Egal, was er hat. Der Erste, der da drin ist, wird frei von dem. Das war so der Glaube. Darum sind ganz viele Menschen immer wieder an das Teich Bethesda gekommen und haben versucht, der Erste im Wasser zu sein. Wir haben jetzt wirklich auch die Leute geheilt oder sind, das weiß man heute nicht so genau. Man geht davon aus, oder, dass die Leute ja wirklich auch dort angekommen sind, werden sicher Geschichten erzählt worden sind, wo Leute genau so geheilt worden sind. Aber es ist natürlich jetzt schwierig zum Nachvollziehen. Auf jeden Fall war das der Glaube. In gewissen Bibelübersetzungen wird der Teil sogar noch reingenommen. Oder er wird ausgewiesen, dass es noch gewisse Handschriften haben, den Teil von dem Glauben an das heilende Wasser drin. Auf jeden Fall kommt jetzt Jesus an den Ort. Es hat also ganz viele Menschen. Er kommt an den Ort, schaut die Leute an und geht zu dem Mann. Wenn wir jetzt das etwas genauer anschauen und einen etwas grösseren Kontext nehmen, einen Kontext vom Text, aber auch einen Kontext von der Heilsgeschichte, dann kommen noch ein paar ganz interessante Sachen. Er kommt jetzt dort rein und es liegen verschiedene Menschen um. Johannes 5, Verse 3 bis 4. In diesen Hallen, oder, lag eine Menge kranker, blinder, lahmer, dürrer Menschen. Ich habe jetzt hier Elberfelder genommen, da gibt es eben das Wort Dürrer. Gewisse Übersetzungen nehmen da auch verkrüppelt, aber dürr, so ein bisschen die älteren Übersetzungen nehmen dürr oder einfach dünn, einfach Leute, die so ein bisschen, ja, wo irgendwo fast am Verhungern sind vielleicht sogar. Ich habe mir ein paar Gedanken gemacht und gemerkt, das ist noch interessant. Wenn wir die Geschichte schauen, Johannes nimmt jetzt die und wenn wir ein bisschen rauszoomen, merken wir, er kommt in die Halle rein. Das könnte man eigentlich auch so deuten, dass Jesus auf die Welt kommt. Und was ist in dieser Welt? Die Menschen sind blind, die Menschen sind krank, sie sind lahm, sie sind dürr. Das ist die Situation, die er vorfindet damals. Es hat damals noch kein Jesus gegeben, der Menschen gesund gemacht hat. Er ist ja erst in dem Moment reingekommen. Aber auch sinnbildlich für uns stehen da eigentlich viele Sachen, die wir mitnehmen können in unser Leben. Und ich möchte das ein bisschen verbinden mit dem, was er in Matthäus gesagt hat, Jesus. Die Blinden, sie sehen Gottes Herrlichkeit nicht. Sie sehen vielleicht den Jesus, sie wissen, der ist jetzt auf die Welt, er kommt da rein, oder? Er läuft rein, aber sie sehen es einfach nicht. Sie sehen seine Herrlichkeit nicht. Das sind vielleicht wie die Leute, die in Matthäus sagt Jesus, der Sämann sät, oder? Er kommt auf die Welt, er versät die gute Botschaft und bei der einen wird die gute Botschaft einfach vom Spatz weggenommen. Die Blinden sind die, die einfach nicht sehen, dass Gottes Herrlichkeit da ist. Der Samen wird einfach geklaut vom Spatz. Dann hat es Lahme da, oder? Lahme, das sind Leute, die zwar Gottes Herrlichkeit sehen, aber irgendetwas hält dich zurück. Du kannst dich nicht vorbewegen. Du willst zwar in die Herrlichkeit reinkommen, aber irgendwie wirst du zurückhalten. Das ist, der Samen geht vielleicht auf, oder? Der Samen ist da, du merkst, Gottes Herrlichkeit ist gross oder ist gut, aber dann kommen die Dornen, die Disteln und tun dich einfach aufhalten, oder? Das können Sachen im Leben sein, die dich irgendwie zurückhalten und aufhalten. Oder die Dürre, wo zwar der Samen auch irgendwo ins Herz hineingeht, aber es ist ein felsiger Grund. Es hat keinen fruchtbaren Boden. Der Boden ist nicht da, dass das wachsen kann. Es ist einfach felsig, sie ernährt sich falsch. Oder das ist wie, wenn das war der Glaube irgendwo, ja, Jesus, ja, aber alles andere ist noch viel, viel wichtiger. Oder? Es hat keinen Boden, wo der kann Wurzeln schlagen, damit es wachsen kann. Und in das Sinne kommt Jesus, oder? In die Welt hinein, wo er sieht, das sind Leute herum, die sollen gerettet werden, sollen geheilt werden. Und das finde ich ganz, ganz spannend. Er hat die Frau am Brunnen zur Umkehr begleitet und als nächste Handlung tut er ein Kind heilen. Und dann sagt Johannes, und dann kommt er zu dem Mann. Jesus ist gekommen für zwei Sachen auf die Welt. Um uns befreien von Sünde und um uns gesund machen von Krankheit. Und ich glaube, das wird Johannes dann einmal richtig einschlagen. Und er hat nicht nur das Kind über die Distanz geheilt, da könnte man vielleicht denken, ja gut, da hat er Glück gehabt, oder, bei dem Kind. Das ist jetzt bei der Zeit, wo der Beamte heimgegangen ist, ist jetzt das halt gesund worden wieder. Nein, der Johannes sagt, schau, ich zeige euch jetzt noch eine andere Story, die auch passiert ist, gerade kurz darauf ab. Und zwar kommt Jesus zu dem Mann. Im Vers 5 steht das. Einer der Männer, die dort lagen, war seit 38 Jahren krank. Das ist die Information, die Jesus hat, wenn er die Person sieht. Also ganz viele Kranke, aber er sieht eine Person. Und die ist 38 Jahre schon krank. Das Erste, was mir einfällt, wenn ich die Person anschaue, die 38 Jahre krank ist, warum liegt jetzt die, warum ist die bei dem See, bei dem Teich, Bethesda? Weißt du warum? Weil sie hofft, gesund zu werden. Das war ja der Glaube damals. Seit 38 Jahren schleppt jetzt die Person sich immer wieder, vielleicht sogar täglich, an den Teich Bethesda zum gesund zu werden. Stell dir mal vor, seit 38 Jahren, ich weiss nicht, wie lange du schon an einer Position kämpfst oder an einer Krankheit leidest oder vielleicht an Einsamkeit leidest. Ich weiss nicht, was habe ich mir noch aufgeschrieben? Vielleicht bist du auch mit in einem Trennungsschmerz hinein oder du merkst, hey, das Umkehren zu Jesus ist gar nicht so einfach. Das alte Leben loslassen ist gar nicht so einfach. Bist vielleicht auf Jobsuche, bist vielleicht auf Partnersuche oder hast einen Kinderwunsch. Vielleicht möchtest du schon lange, dass Gott dich hineinberuft in irgendetwas Grosses und du wartest und wartest. Vielleicht bist du auch da und du hast wie so eine Leere in dir und ein Loch, wo du merkst, hey, das füllt sich nicht. Dann habe ich einfach eine einfache Botschaft heute. Gib nicht auf. Gib nicht auf. Kannst du das mal laut sagen? Gib nicht auf. Gib nicht. Gib nicht. Gib nicht. Gib nicht auf. Gib. Nicht auf. Ja, genau. Machen wir so. Gib. Nicht auf. Das ist wichtig. Gib nicht auf. Der Mann hat sich immer wieder angeschleppt. Und was hat er nicht gemacht? Er hat nicht. Ja, er hat nicht aufgegeben. Er hat nicht aufgegeben. Und Jesus hat ihn gesehen. Er hat gesehen, dass er nicht aufgibt. Er hat gesehen, er gibt nicht auf. Und ich habe noch ein kleines Video, das uns inspirieren könnte, um nicht aufzugeben. Thank you. geschafft. Stell dir vor, der kleine Bär hätte aufgegeben. Was dürfen wir nicht? Aufgeben. Ja, wir dürfen nicht aufgeben. Warum hat der kleine Bär nicht aufgegeben? Ja, die Mutter war dort oben. Er hat jemanden gehabt, der kleine Bär hat jemanden gehabt, der dort oben ist. Wie war es bei dem Lahmen? Das ist auch interessant. Jesus kommt jetzt zu dem Lahmen. Er sieht, er ist seit 8, also er ist lahm. Gell? Ich sage jetzt einfach, er ist lahm. Das tue ich schlussfolgern aus seinen nächsten paar Worten. Er war eigentlich krank gewesen. Wir wissen erst, dass er 38 Jahre krank war. Er kommt jetzt zu dem Mann und wir lernen zwei Sachen aus dieser Situation, wo er jetzt dann gerade reingeht, Jesus. Und zwar, dass Jesus interessiert ist an dem, was du willst. Und dass es wichtig ist, dass wir nicht allein sind unterwegs. Jesus fragt ihn nämlich im Vers 6, willst du gesund werden? Willst du gesund werden? Das ist deine erste Frage. Willst du gesund werden? Willst du das überhaupt, was du dir wünschst? Gerade zwischen Wünschen und Willen sind oft Meilen. Ich wünsche mir jetzt. Das ist mehr so, es wäre noch schön zu haben. Oder willst es du auch? Ich wünsche mir schon gesund zu sein, dann stellst du dir ein bisschen schön vor. Aber irgendwie sind wir in unserem Gärtchen rein und fühlen uns eigentlich ganz wohl. Das kann sogar eine Krankheit sein, das kann etwas sein, was dich schwer belastet, aber du willst es eigentlich gar nicht loswerden, weil du mit dem ja doch noch ganz gut zurechtkommst. Weil du ja mit dem doch noch ganz gut dich auch kannst rausreden und rauswinden aus ganz vielen Sachen, aus Verantwortungen. Etwa die wollen wir ja gar nicht. Sachen. Vielleicht wünschte ich mir, für Gott gebraucht zu werden, aber eigentlich, wenn ich dann weiss, es kostet mich ja etwas, ja, will ich denn das auch? Oder? Und Jesus fragt ganz bewusst, willst denn du auch gesund werden? Seine Antwort ist, Herr, ich kann nicht. Denn ich habe niemanden, der mich an den Teich trägt, wenn sich das Wasser bewegt. Während ich noch versuche hinzugelangen, steigt immer schon ein anderer vor mir hinein. Das ist auch noch interessant. Also, der Mann weiß offensichtlich nicht, wer vor ihm steht. Oder? Er hat noch nicht gehört, dass Jesus da ihn gerade heilen könnte. Seine Antwort ist, schau, ich habe niemanden. Hey, ich habe niemanden. Ich habe niemanden, der mich hineinträgt. Ich habe niemanden, der seit 38 Jahren, ich weiß nicht, warum er niemanden mehr hat. Aber vielleicht hat er einfach keine Belastung mehr sein für seine Familie, seine Freunde. Weißt, irgendwann schaltest du ab und sagst, ja, weißt du was, ich will niemandem mehr zur Last fallen. Ich will niemandem mehr nerven mit meinen Problemen. Ich will niemandem mehr mit reinziehen. Das. Und du fängst dich an zurückziehen. Und irgendwann hast du niemanden mehr. Niemand mehr, der dich in den Teich tragen könnte. Niemand mehr, der dich aufbaut. Niemand mehr, der dich motiviert. Niemand mehr, der mit dir zusammen durchgeht. Darum ist meine Frage auch heute Morgen, hast du jemanden? Oder hast du ein paar Leute in deinem Umfeld, wo du immer noch anlässt, dein Herz, wo du immer noch dein Leben teilst, wo du immer noch miteinander vorwärts gehst? Wenn du niemanden mehr hast, dann habe ich eine gute Botschaft für dich. Jesus ist nämlich da und schaut ihn an. Und er ist jetzt die Person. Er ist jetzt der Freund in dem Moment, die Person, die er braucht. Und wir sind ja alles Leute, die sagen, wir wollen Jesus nachfolgen. Wenn wir Jesus nachfolgen, dann ist es auch unsere Verantwortung, dass wir jemand sind, ein Freund für jemand anderes, oder? Wir sind der Jesus in dem Moment. Wir können Jesus sein in dem Moment, wo wir sagen, hey, ich möchte Freund sein von dir. Und der Kranke, die Person, wenn du jemand bist, der sagt, ja, ich brauche eigentlich jemanden an meiner Seite, ist es wichtig, dass du dann auch sagst, also gut, ich lerne das wieder zu. Ich lerne wieder zu, dass jemand ein Teil sein von meinem Leben. Und wir sollen Menschen sein, die wie Jesus auf Leute zugehen und das auch anbieten. Weil Jesus sagt ihm, wir haben Vers 8, steh auf, nimm deine Matte und geh. Und im selben Augenblick war der Mann geheilt. Gut, interessant finde ich jetzt an dieser Stelle, dass er ihn nicht runtertreibt und ins Wasser rührt. Weil offensichtlich ist es einfach nur Wasser. Oder Johannes will gar nicht, dass wir jetzt so gross auf das Wasser eingehen. Er will jetzt gar nicht sagen, das Wasser ist dann wirklich so heilsam und sowieso. Nein, das braucht kein Hokuspokus-Wasser, um geheilt zu werden. Die Begegnung mit Jesus, die Begegnung mit dem Heiligen Geist, der einfach sagt, ich mache dich jetzt gesund, weil ich dich will gesund machen, genügt. Und augenblicklich ist er gesund worden. Johannes will da ganz bewusst herausstreichen, Jesus ist der wahre Heiler, Jesus ist der wahre König, Jesus ist der, der dir genügt, Jesus ist der, der mir genügt, Jesus ist der, der mir hilft. Was hilft er? Dass wir nicht aufgeben. Dass wir dranbleiben. Und einfach warten, bis er uns begegnet. Wenn du so Geschichten anschaust, wie zum Beispiel, ich sage so Berufungsgeschichte. Eine Berufungsgeschichte, die mich fasziniert, ist der König David. Er wird vom Samuel gesalbt zum König. Und was macht er? Er wird, schafft weiter als Hirt. Obwohl er weiß, ich bin König von Israel. Gesalbter König. Macht er weiter und er wartet, bis der Moment kommt, wo Gott ihm begegnet und eingreift. Und ihn in die Position hilft. Und Jesus ist interessiert daran, uns weiterzubringen. Er ist interessiert daran, uns zu heilen, weil er ist für zwei Sachen auf die Welt. Er ist gestorben am Kreuz für unsere Sünden und für unsere Krankheiten. Für diese zwei Sachen ist er gekommen. Und wie ist es, wenn wir jetzt an Jesus glauben, ist es so, dass wir Gott nicht mehr sündigen und nie mehr Sünden machen? Nein, wir sind unterwegs und immer mal wieder haben wir vielleicht etwas, was wir zulassen, etwas, was wir noch nicht erkannt haben, etwas, was uns passiert, wo wir wieder vielleicht irgendwo auf dem Weg sind. Und was machen wir? Wir probieren, in dem hinein zu wachsen, dass wir einfach immer, je weniger, weniger und weniger in dem hinein laufen, was Gott nicht gefällt. Und heiliger werden. Weil das unser Design ist. Und das Gleiche ist bei der Krankheit. Heisst das, dass er für die Krankheit gestorben ist, dass niemand mehr von uns krank ist? Offensichtlich nicht. Sonst wären wir alle gesund. Immer. Aber nein, in dieser Realität zu wachsen und auch zu lernen, damit umzugehen, dass wir nicht müssen gesund, dass wir gesund werden, dass wir gesünder werden, in dem Sinne sind wir auch unterwegs und werden darin wachsen. Weil Jesus ist gekommen, für unsere Sünden gestorben und für unsere Krankheit. Also er will offensichtlich uns gesund machen an Körper, Geist und Seele. Und etwa die warten wir vielleicht wie der Mann über eine lange Zeit, auf das Eingreifen Gottes. Und das ist ganz interessant. Irgendwann kommt es. Jesus hat ihn gesehen, ganz persönlich. Er sieht dich ganz persönlich, er kennt dich. Und irgendwann kommt und er begegnet dir. Dann heilt er dich vielleicht von einer Krankheit oder beruft dich, gibt dir einen Job, macht wieder eine Tür auf, rettet deine Ehe, was auch immer er macht. Du merkst plötzlich, Gottes Eingreifen ist so spürbar da. So gut. Und es ladet dich auf. Es gibt dir Kraft, es gibt dir Energie. Und du weißt, Gott sei Dank kann ich nicht. Gott sei Dank kann ich aufgeben. Du bist dran geblieben. Und was passiert? In den meisten Fällen, relativ oft, es kommt gerade eine Anfechtung. Genau wie bei dem lieben Mann. Johannes 5, 9, Vers 9 bis 10. Er rollte die Matte zusammen und begann umherzugehen. Doch dies geschah an einem Sabbat. Und das wollten die führenden Männer des jüdischen Volkes nicht dulden. Sie sagten zu dem Mann, der geheilt worden war, du darfst am Sabbat nicht arbeiten. Es ist gegen das Gesetz, diese Matte herumzutragen. Was passiert? Jetzt stell dir mal die Situation vor. Seit 38 Jahren. Krank. Es geht dir nicht gut. Du bist dran. Du gehst nicht auf. Da kommt Jesus, er heilt dich, er greift dich. Du nimmst die Matte, voller Freude laufst du umeinander. Und der Erste, den du siehst, sagt er, halt, das, was du machst, ist falsch. Nein, das geht sowieso nicht. Deine Wünsche sind sowieso ein Zeichen. Das, was du dir vorstellst, das musst du gar nicht erst anfangen. Kennst du Neinsager? Kennst du Leute in deinem Umfeld, die finden, nein, das ist überhaupt nicht gut. Das ist sowieso nicht richtig mit dem Jesus. Das lohnt sich sowieso nicht, das zu investieren. Wieso verkaufst du alles und investierst das irgendwo in ein Gebetshaus? Ich weiß es nicht. Nein, mach das lieber nicht. Oder sogar, wenn du gesund, das habe ich auch schon erlebt, oder? Du wirst gesund und merkst, was sagt, nein, das kann nicht sein. Nein, das kann nicht sein. Was, durch ein Gebet? Nein, das kann nicht sein. Das darf doch nicht wahr sein. So die Neinsager, oder? Eine Anfechtung kommt. Hey, jetzt habe ich es geschafft. Ich habe es geschafft. Ich konnte von meiner Sucht loswerden. Ja, nein. Der Nächste, der siehst, sagt, nein, das stimmt gar nicht. Du bist noch süchtig. Dann sagt der Alkoholiker auch, du bist lebenlang Alkoholiker. Du kannst gar nicht ganz frei werden. Aber das stimmt nicht. Wenn Jesus heilt, dann heilt er. Und egal, was die Nein-Säger sagen, weißt du, was du nicht darfst? Du darfst nicht aufgeben. Genau. Interessant ist, wie er reagiert. Und ich glaube, von dem können wir auch viel lernen. Vers 11. Er sagt einfach, der Mann, der mich geheilt hat, sagte zu mir, nimm deine Matte und geh. Hey, ist mir völlig egal, was du sagst. Der Mann, der mich geheilt hat, hat gesagt, ich soll die Matte nehmen und gehen. Ich finde das so gut. Er reagiert so gut. Ist mir doch egal, wer du bist. Er hat doch gewusst, dass das die führenden Juden sind. Das sind Respektspersonen. Schau, wenn dir Gott etwas sagt, und irgendjemand kommt entgegen und sagt, das geht nicht, das darfst du nicht, das sollst du nicht, kannst du deine Antwort einfach machen. Du, der mich geheilt hat es gesagt. Der mich geliebt hat es gesagt. Der mich gerettet hat es gesagt. Wenn deine Kollegen sagen, ja, nein, du musst doch nicht aufhören trinken, du musst doch nicht aufhören rauchen, du musst doch nicht. Mal, der mich geheilt hat es gesagt. Der mich gerettet hat es gesagt. Was auch immer er gemacht hat, du kannst einfach antworten, er hat es mir gesagt und darum mache ich es. Ist mir egal, was du sagst. Hat ja Jesus auch schon gemacht. Er hat auch das Wort zitiert. Die Bibel zitiert, wo er eine Findin angegriffen hat. Und dann ist ganz interessant, was im Johannes auch noch wichtig ist, ist, zu dem Zeitpunkt, wo ja der Mann geheilt ist und unterwegs ist mit seiner Matte, ist ihm gar nicht bewusst, wer ihn geheilt hat. Ihm ist gar nicht bewusst, wer ihm begegnet ist. Sie fragen ihn, oder? Du, wer ist das gewesen? Er hat keine Ahnung. Wer ist das gewesen? Puh, einfach einer, der hat mich einfach geheilt. Völlig okay. Interessant ist aber, er hat gewusst, da muss Gott ein Eingreifen sein, weil was macht der Mann? Er geht in den Tempel. Er gibt Gott die Ehre. Er weiss, keine Heilung auf dieser Welt. Sechs jetzt durch den See. Sie haben auch geglaubt, der Engel Gottes kommt in den Teich. Auch das glaube ich, dass wenn dort ein Jude geheilt worden ist, hat er das Gott zugeschrieben. Auch der Mann hat er gewusst, er hat Gott ihm geschickt. Weil was ist seine Reaktion? Er geht in den Tempel. Er weiss, hey, ich gehe jetzt Gott die Ehre geben. Und das wird auch passieren, egal wie du geheilt wirst. Sag das irgendwo von einem Arzt. Die Frage ist, wem gibst du die Ehre? Ehrst du den Arzt oder ehrst du Gott? Wem läufst du noch? Er geht also in den Tempel. Und dort ist über Jesus auch noch wichtig, dass er ihm wieder begegnet. Und auch der Johannes will das uns mitgeben, weil Jesus kommt und sagt, später traf Jesus den Mann im Tempel wieder und sagte zu ihm, du bist jetzt gesund. Nun höre auf zu sündigen, damit dir nicht noch etwas Schlimmeres widerfährt. Offensichtlich ist Jesus mega wichtig, ihm das noch mitzugeben und zu sagen, schau jetzt. Lieber Mann, du bist jetzt gesund. Und das ist gut. Und ich will, dass du gesund bleibst. An Körper, Geist und Seele. Und im Fall etwas ist auch noch wichtig, weil es hat gerade einen direkten Einfluss auf deine Gesundheit. Ist, wie du dein Leben lebst. Sündige nicht mehr. Kehr um von deinem alten Leben. Tu das nicht mehr, was dich zurückhält, um gesund ins neue Leben hineinzukommen. Mach das nicht mehr. Sündige nicht mehr. Und was ich auch interessant finde an dieser Szene ist, Jesus kommt nicht und sagt, übrigens, betrink dich nicht mehr, rauch nicht mehr, mach das nicht mehr, mach dies nicht mehr, mach selbst nicht mehr. Er macht kein Sündenmanagement, oder? Er geht nicht mit dem Menschen jetzt durch alle möglichen moralischen Schwierigkeiten durch. Er sagt ihm einfach, sündig nicht mehr. Weißt du warum? Ich glaube, er weiß oder er glaubt an uns. Ich glaube, er glaubt an dich. Er weiß ganz genau, dass du weißt, was du nicht mehr sollst tun. Er weiß ganz genau, was jetzt in dieser Situation dran ist. Und er vertraut dir, wenn er sagt, kehr um, sündig nicht mehr. Er vertraut darauf, dass du weißt, was du nicht mehr sollst tun. Er vertraut darauf, dass du ganz genau weißt, was jetzt dran ist zum Umkehren. Und das sollte aber auch ein Beispiel sein für uns Christen, wie wir umgehen mit Leuten, die zum Glauben kommen. Gehen wir an und sagen so, übrigens, das ist jetzt der Sündenkatalog, weißt du? Da hast du mal, oder? Sünde 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 28, oder? Die darfst du jetzt alle nicht mehr machen. Hat Jesus nie gemacht. Er hat nie ein Büchlein für ihn genommen und gesagt, übrigens, ja, das sind die 725 Sünden, die du jetzt nicht mehr darfst machen. Er hätte ja einfach können sagen, da nimm das Buch Mose, nimm die Gebote und halt dich jetzt einfach dran. Hat er auch nicht gemacht. Er ist davon ausgegangen, davon ausgegangen, dass die Person selber jetzt gesund bleiben will, selber jetzt in die Heiligung hineinkommen und das Leben, das Gott für ihn vorbereitet hat. Und lass uns auch im Hinblick auf unser eigenes Leben das so nehmen, oder? Wie Jesus sich das wünscht, dass wir uns ganz bewusst mit dem Leben auseinandersetzen, mit Sünden auseinandersetzen, mit dem auseinandersetzen, was Jesus sieht. Wie das können, oder? Wir haben die Bibel, wir haben Freunde, wir haben Leute in unserem Umkreis, wo wir einfach einander auch spiegeln, wo wir zusammen vorwärts gehen können. Und einfach auch zusammen dranbleiben. Dass wir miteinander unterwegs sind und gleichzeitig auch, dass wir nicht den Menschen in unserem Umfeld anfangen, den Sündenkatalog überstülpen, sondern einfach auch mit diesen Worten sagen, hey, schau dein Leben an, wenn du willst gesund bleiben. Übrigens, kehr um, sündige nicht mehr. Gesundheit hat viel zu tun mit der Umkehr. Er ist nämlich für zwei Sachen gekommen, Jesus. Um uns von der Sünde befreien und uns von Krankheit befreien. Und in dem Sinne können wir immer mehr hineinwachsen. Aber ich weiss ja nicht, was du dir vorgenommen hast für das Jahr, oder? Wir sind am Ende vom Jahr. Am 30. Morgen ist der letzte Tag vom Jahr und wir gehen ins Neue. Und vielleicht denkst du, ich habe mir so viel vorgenommen, oder ich habe mir so viel gewünscht, was könnte Gott bewirken in meinem Leben? Oder was könnte passieren im letzten Jahr? Und es ist nicht passiert. Schau, ich will dir sagen, gib nicht. Gib nicht auf. Das neue Jahr steht bevor. Und Jesus ist da, er liebt dich, er ist gekommen, um dich frei zu machen, um mit dir einen Weg zu gehen. Gib einfach nicht auf, bleib dran. Komm wie der kranke Mann immer wieder an den Ort, wo du Gott erwartest. Und er wird dich sehen. Und er wird auf dich zukommen und er wird dir begegnen. Und die Begegnung, was löst dich aus? Sie heilt dich. Sie tut dich wiederherstellen. Und wenn du Heilung erfährst, wenn du Berufung erfährst, wenn du offene Türen erfährst, ist es wichtig, dass du durchgehst, die Matte nimmst und laufst und das neue Leben in Angriff nimmst, die neue Chance in Angriff nimmst, die neue Situation in Angriff nimmst und das Beste daraus machst. Ich möchte beten. Jesus, ich danke dir von ganzem Herzen, dass du jeden von uns kennst, dass du jeden von uns liebst. Ich danke dir für die Geschichte, die uns überliefert worden ist durch Johannes, wo du einfach an dem Teich Bethesda dem kranken Mann begegnet bist und ihn gesund gemacht hast und ermutigt hast, ihn einfach an einem Leben festzuhalten, das gut ist, das gesund ist. Ich danke dir von ganzem Herzen dafür, dass wir dürfen in ein neues Jahr starten mit der Hoffnung, dass du jeden Augenblick uns so kannst verändern, uns so kannst begegnen, dass wir von einer 38 Jahre alten Krankheit gesund werden können. Du hast so viel Power, du hast so viel Kraft, um jede Situation zu verändern. Dass wir einfach dranbleiben können, in der Hoffnung, dass du uns siehst. Weil du bist mit uns, du liebst uns, du bist in uns. Dass wir dürfen in ein Leben hineinlaufen im nächsten Jahr, das gesünder ist. An Körper, Geist und Seele, wo wir gesünder sind im Umgang mit unseren Liebsten, mit unseren Mitarbeitern, mit unseren Kollegen, mit unseren Freunden. Danke, Jesus, dass du uns segnest mit der Liebe zueinander, mit einem Geist, der nicht aufgibt, mit Kraft, mit Energie. Dass wir das Alte hinter uns lassen können und etwas Neues hineingehen. Dir gehört alle Ehre, Jesus. Ich danke dir von Herzen. Amen. Lass uns doch noch mal aufstehen. Mit der wunderbaren Band in den zweiten Teil von Anbetung hineingehen. Ich glaube ganz fest daran, die Zeiten von der Anbetung, die Zeiten, die wir jetzt gerade haben, das sind Zeiten, wo Gott uns hilft, zu erkennen. Wo er uns hilft, zu erfühlen, zu erspüren, zu erkennen, wo er uns haben will, nämlich ganz nah an seinem Herz. In diesen Zeiten kannst du gereinigt werden, Sachen hinter dir lassen, wieder neue Mut schaffen, wieder neue Mut bekommen, wieder einen Antrieb bekommen. Ich glaube ganz fest, dass so Zeiten im Worship, die uns einfach gut in uns aufbauen. Und nutze die Zeit auch, einfach dein Herz auftut, deinen Geist auftut, deinen Verstand, den Heiligen Geist so richtig hineinwirken lassen.